Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, mit Ruth.
Und mit Florian.
Und wir sind bei Sommerfolge Nummer 3 angelangt. Wir sind immer noch im Juli, weil dieser Juli 3 zweite Dienstage hat.
Der unglaublich lang, dieser Juli. Wahnsinn.
Ja, ne, er ist genauso lang wie die anderen Julis bis jetzt waren, aber es ist halt zufällig einer, wo 3 Dienstage drin sind. Übermorgen ist der Juli ja eh schon wieder zu Ende. Aber heute haben wir noch Juli und deswegen gibt es noch eine Sommerfolge. Das heißt, eine Folge, die wir vorab aufgezeichnet haben, schon im Juni aufgezeichnet haben, damit wir im Sommer ein bisschen weniger arbeiten müssen. Aber das heißt nicht, dass es keine coolen Themen gibt. Sie sind einfach nur ein bisschen kürzer, diese Folgen. Und diese Folge, die beginnt gleich mit einer wunderbaren Schlagzeile. Eine Schlagzeile, die ich im Internet gefunden habe, die auch in unserer Telegram-Gruppe geteilt wurde. Und eine Schlagzeile, die durchaus, nein, ich hatte gar nichts mit irgendwas zu tun, was aktuell passiert, aber es hat mit etwas zu tun, was, nein, nicht mal was, was im Herbst passiert. Nein, es hat gar nichts mit irgendwas zu tun. Ich habe einfach nur gedacht, ich rede drüber. Also,
ja, genau.
Die Schlagzeile lautet: Asteroidengott des Chaos rast auf die Erde zu.
Na, das ist aber eine schöne Schlagzeile mal zur Abwechslung. Asteroidengott des Chaos.
Ja?
Ist das ein Wort? Asteroidengott des Chaos?
Ja, es sind 3 Wörter. Asteroidengott des Chaos.
Ja, aber wenn man da einen Bindestrich dazwischen einfügt, könnte man das ja als ein Wort durchgehen lassen, oder? Asteroidengott des Chaos.
Ja, Chaos, Asteroidengott kann man auch sagen. Aber es sind in dem Fall tatsächlich 3 Wörter. Und über diesen Asteroidengott des Chaos haben wir auch schon früher gesprochen. Der Asteroidengott des Chaos ist natürlich der Asteroid Apophis.
Aber weißt du, dass das jetzt wirklich schon so in die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, durchgedrungen ist? Mich fragen mittlerweile Leute im Planetarium, wie das ist mit Apophis. Das finde ich schon gut.
Dann kannst du auf Folge 109 des Podcasts Das Universum verweisen, weil da werden wir jetzt drüber reden.
Sehr gut, mache ich. Okay, ja. Leg los.
Also, der Asteroid Apophis ist ein Asteroid, der nach Apophis benannt ist.
Entschuldigung. Ich finde, du solltest ihn ab jetzt nicht mehr nur den Asteroid Apophis nennen, sondern so, wie er tatsächlich heißt. Ich habe es vergessen.
Asteroidengott des Chaos.
Asteroidengott des Chaos.
Ja, er ist aber kein Asteroidengott des Chaos. Er ist ein Asteroid, der nach dem ägyptischen Gott Apophis benannt ist, der tatsächlich, ich zitiere die Wikipedia, die Verkörperung von Auflösung, Finsternis und Chaos ist. Er wird als riesige Schlange oder Schildkröte dargestellt. Asteroiden kriegen Namen und der ist halt Apophis genannt worden und ist ein Asteroid, der ungefähr 340 Meter groß ist und am 19. Juni 2004 entdeckt worden ist. Also vor ein bisschen mehr als 20 Jahren. Und wir haben ausführlich über Apophis in Folge 10 des Podcasts gesprochen. Ist eine Zeit lang her. Im November 2020 war das damals, weil Apophis insofern ein interessanter Asteroid ist, als dass kurz nach seiner Entdeckung, war es nicht so klar, ob er vielleicht mit der Erde kollidieren wird oder nicht. Also das hat am Anfang so ausgesehen, als könnte er tatsächlich mit der Erde zusammenstoßen. Ist er aber nicht. Und ich erinnere mich jetzt gerade, wenn du dich vielleicht auch erinnerst, wir sind damals irgendwann im Sommer, muss Sommer 2004 gewesen sein, glaube ich, in Rumänien auf Urlaub gewesen.
Ich bin in Rumänien. Ah ja, stimmt. Wir. Ja, ja. Natürlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich war vor 2 Jahren.
20 Jahre, Ruth, 20 Jahre ist es her.
Oh Mann.
Und ich erinnere mich noch dunkel, dass die Vicky, die auch mit war, die aus Folge 100 kennt, die ja die einzige von uns war, die tatsächlich Rumänisch beherrscht, weil sie aus Rumänien kommt. Dort
geboren ist, ja.
Und wir waren irgendwo in Bukarest, wahrscheinlich in der U-Bahn oder sowas, und sie hat irgendwo gemeint, sie hat in der Zeitung, die irgendeiner gelesen hat, eine Schlagzeile gesehen mit Asteroideneinschlag und so. Und ich habe dann drüber gerätselt, was das denn sein könnte, weil Asteroiden sind ja mein Spezialgebiet. Und ich habe aber nichts gewusst von einem Asteroid, der einschlägt. Und damals konnte man auch nicht einfach so vor sich hin googeln. Wäre kein Handy mit zum Googeln und so weiter. Also haben wir das dann erst danach geklärt. Aber damals hat man ihm gedacht, okay, der könnte vielleicht mit der zusammenstoßen. Da hat man bald gesehen, nein, wird er eher nicht machen. Und damals in Folge 10 des Podcasts haben wir dann um damals aktuelle Beobachtungen gesprochen, wo es darum ging, dass man jetzt die Beobachtung so genau machen konnte, dass man auch die Kollisionsvorhersage für eine mögliche Begegnung im Jahr 2068 schon exakt durchrechnen konnte. Und mittlerweile hat man ihn noch näher beobachtet, noch besser beobachtet. Mittlerweile wissen wir, dass er im 21. Jahrhundert definitiv nicht mit der Erde kollidieren wird. Der kommt immer wieder mal in die Nähe der Erde. Dabei kann es theoretisch passieren, dass er in Zukunft irgendwann mal tatsächlich auf die Erde fällt, aber nicht im 21. Jahrhundert. Das können wir mit Sicherheit ausschließen.
Aber es ist schon cool. Also man denkt sich, okay, ein Zehntel der Entfernung des Mondes, das ist schon weit, 30.000 Kilometer, glaube ich, sind die nächste Annäherung. Entschuldigung, aber ich wollte nur sagen, wenn man sich das anschaut, ich habe nämlich gerade auf Wikipedia, lustigerweise auf der slowakischen Wikipedia, warum auch immer, da ein super Bild gefunden von oben, quasi die Erde und Mondbahn rundherum und die Flugbahn des Asteroiden. Das ist schon richtig nah. Also ja. Man unterschätzt das, weil das ist schon wirklich richtig nah.
Ja, also wir wissen, dass der Asteroid nicht mit der Erde kollidieren wird, aber wir wissen, dass er im Jahr 2029 sehr, sehr nahe kommen wird. Das war dieses Jahr, wo man gedacht hat, da könnte er vielleicht mit uns zusammenstoßen. Wir wissen, er tut's nicht, aber wir wissen, dass er uns sehr nahe kommen wird. Und zwar am 13. April, Freitag, der 13. April, ist es tatsächlich.
Noch dazu, ja, ist so cool, ja.
Am Freitag, den 13. April 2029, wird er in 31.750 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche fliegen.
Ja, Wahnsinn. Jetzt kannst du das, was ich vorher gesagt habe, reinschneiden. Und wisst ihr noch dazu, wisst ihr, was die Nummer von Apophis ist?
Oh, die weiß ich gar nicht auswendig. 99942.
Genau, 99942. Gut, oder? Am Freitag, den 13. 999, gerade das nicht irgendwie 666
ist, oder? 666.
Ja, also schon super. Aber hey Leute, man wird den sehen können.
Ja.
Man kann den als Punkt am Himmel sehen.
Mit freiem Auge, aber man wird keinen Felsbrocken durch die Gegend fliegen sehen. Es wird ein kleiner Lichtpunkt zu sehen sein und er wird sich schnell bewegen. Der fliegt mit 7,5 Kilometer pro Sekunde da an uns vorbei. Das heißt, da muss man schon schnell schauen, wenn man ihn erwischt, aber man wird ihn sehen können. Der erste Asteroid in der Geschichte der Menschheit, der mit freiem Auge zu sehen sein wird.
Super. Das ist schon richtig cool. Ich freue mich schon sehr. Hoffentlich ist gutes Wetter im April. Oh Gott.
Ja. Und ich rede deswegen darüber, weil es natürlich ein Ereignis ist, das für die Astronomie besondere Bedeutung hat. Also wir haben zwar schon Asteroiden aus der Nähe gesehen, wir sind da mit Raumsonden hingeflogen, aber jetzt haben wir halt die Gelegenheit, dass einer von denen zu uns kommt. Und das ist natürlich praktisch, weil da kann man auch Raumsonden hinschicken und da können wir das ganze Ereignis wirklich aus der Nähe beobachten. Und wir müssen jetzt gar nicht mal eine Raumsonde hier auf die Erde bauen und hinschicken, obwohl wir darüber auch noch reden werden am Ende. Wir haben eine Raumsonde im Weltall, die gerade nichts zu tun hat. Und die wird dorthin fliegen. Und zwar die Raumsonde OSIRIS-REx. Die haben wir in der Vergangenheit oft gesprochen. Es waren in den Folgen 87, 90 und 96, habe ich mal rausgesucht, haben wir über OSIRIS-REx gesprochen. Das war damals als die Raumsonde, die ist zum Asteroid Bennu geflogen und hat dort Material aufgesammelt, ist zurück zur Erde geflogen, hat das Material dort abgeworfen. Das war die Geschichte, wo die Kapsel nicht aufgegangen ist und sie erst das richtige Werkzeug bauen haben müssen, um das Ding aufzumachen und so weiter. Aber hat am Ende alles funktioniert. Aber die Raumsonde selbst, die fliegt immer noch durchs Weltall. Ja, und deswegen heißt OSIRIS-REx jetzt demnächst nicht mehr OSIRIS-REx, sondern OSIRIS-APEX, was für Osiris Apophis Explorer steht. Das heißt, die Raumsonde wird zu Apophis fliegen, hat jetzt nicht mehr so viel Treibstoff, weil den hat sie ja gebraucht für ihre eigentliche Mission, aber ein bisschen was ist noch übrig. Und da haben sich schlaue Menschen bei der NASA überlegt, wie man mit dem bisschen Treibstoff zum Apophis kommen kann. Und zwar, indem man ein paar Swing-Bys bei der Sonne durchführt. Also man nutzt die Schwerkraft der Sonne, holt sich da Schwung und muss da ein paar Mal dran vorbeifliegen. Und das erste Manöver, das hat schon funktioniert. Ja, das ist im Januar 2024, also vor einem halben Jahr, durchgeführt worden. Da ist man das erste Mal mit OSIRIS-APEX zur Sonne geflogen. Und das ist natürlich schwierig, weil das Ding war gebaut, um zu einem Asteroid zu fliegen. Es war nicht gebaut, um in die Nähe der Sonne zu fliegen, weil in der Nähe der Sonne ist heiß. Mhm. Und normalerweise, wenn du was hast, das in die Nähe der Sonne fliegt, dann baust du da spezielle Mechanismen ein, dass die vor der starken Strahlung geschützt sind. In dem Fall hat man gedacht, okay, wir klappen halt die Solarpaneele ein, wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Und das Problem war, dass wenn du die Solarpaneele einklappst, dann schränkt es auch die Kommunikation ein. Das heißt, man hat lange nicht gewusst, erstens, ob man mit der wieder reden kann und was dann passiert ist. Aber hat funktioniert. Man hat die Kommunikation wieder aufgenommen. Unklar war, ob die Sonde immer noch so funktioniert, wie sie soll. Aber seit Mai wissen wir auch das. Da hat tatsächlich die Sonde sich wieder zurückgemeldet. Wir wissen, Osiris Apex lebt und Osiris Apex geht's besser als vorher. Die hat sich quasi durch den, das finde ich sehr cool, durch den Vorbeiflug an der Sonne hat sie sich selbst repariert. Die hat nämlich zwei Probleme gehabt, Osiris Apex. Erstens hat eine der Kameras einen ganzen Haufen sogenannter Hot Pixels gehabt. Hot Pixels, das ist bei diesen Digitalkameras oder CCD-Chips, die da sind, sind quasi Pixel, die überladen worden sind, vereinfacht gesagt. Mhm. Und durch die starke, extreme Hitze sind die zurückgesetzt worden. Man kann das materialwissenschaftlich erklären, wie das funktioniert. Ja. Ich tue es jetzt nicht, weil ich es nicht verstehe, aber man kann das erklären. Das ist auch ein Prozess, der wirklich in der Materialwissenschaft durchgeführt wird, dass man eben Dinge absichtlich quasi erhitzt, damit dann irgendwelche Materialeigenschaften wieder zurückgesetzt werden. Und diese Kamera hat jetzt weniger Hot Pixels als vorher.
Das ist ja cool. Es ist einfach ein Kind der Sonne, Osiris Rex, oder?
Ja, und das zweite Problem war das Spektrometer, das die Sonde an Bord hat. Da ist ein Stein, der von Bennu, von dem Asteroid, im Calibration Port stecken geblieben. Also, das einfach gesagt, das Fensterchen, wo halt da sich dieses Spektrometer kalibrieren, einstellen kann. Und da ist irgendwie so ein Steinchen noch drin gepackt, weil das ja die Sonde ja wirklich extrem knapp über die Oberfläche des Asteroiden geflogen ist und natürlich jede Menge Zeug aufgewirbelt worden ist. Und dieses Steinchen hat halt das Sonnenlicht blockiert. Was wurscht war, weil es ja eh schon am Rückweg war und nicht mehr viel spektroskopieren musste. Aber jetzt für die neue Mission will man halt spektroskopieren. Aber durch die ganzen Flugänderungen, Solarpaneele ein- und ausklappen, dürfte sich da irgendwie weggeruckelt haben. Ist jetzt auch weg.
Ja, also ja, sehr gut. Hat sich einmal ordentlich durchgeschüttelt und irgendwie den Sonnenschein genossen und schon ist alles wieder gut.
Ja, also jetzt geht's dieser Sonne
so besser. So wird's uns auch gehen.
Jetzt geht's ja besser als vorher. Das Problem ist, die muss noch 5-mal an der Sonne vorbeifliegen.
Ich wollte gerade fragen, ich meine, auf was für eine Bahn muss die sein, damit sie jetzt von ihrer ursprünglichen Bahn Richtung Bennu und so weiter auf die Bahn Richtung Apophis kommt?
Ja, braucht noch 5 Vorbeiflüge an der Sonne, 3 an der Erde, dann wird sie auf einer Bahn sein, wo sie Apophis treffen kann. Also nicht treffen im Sinne von zusammenstoßen, sondern halt dort vorbeifliegen.
Nebenher
können.
Fliegen, ja.
Und das nächste Swing-By an der Sonne, das wird am 1. September 2024 stattfinden. Also nach dem Sommer können wir schauen, ob es geklappt hat.
Quasi die Deadline für unser Gewinnspiel ist der nächste Flyby an der Sonne von Osiris Apex.
Genau, zum Gewinnspiel kommen wir später noch. Wenn alles klappt mit dieser Mission, dann wird Osiris Apex tatsächlich so ab 2. April, also ungefähr 2 Wochen vor der nächsten Begegnung der Erde mit dem Asteroid. Ungefähr 2 Wochen vorher wird Osiris Apex anfangen können, wirklich Bilder zu machen, wo man mehr sieht als nur einen Punkt. Dann wird sie wirklich Daten sammeln. Also sie wird keine Proben aufsammeln, das hat sie schon erledigt, aber sie wird da wirklich 1,5 Jahre bleiben, wenn alles klappt. 18 Monate wird sie beim Asteroid bleiben und vor allem schon auch dasselbe Manöver fliegen, das sie damals geflogen ist, als sie bei Bennu was aufgesammelt hat, aber halt nichts aufsammeln.
Ja, weil der Aufsammler nicht mehr dran ist, sondern schon wieder zurück zur Erde geflogen ist.
Aber sie wird trotzdem sehr knapp an der Oberfläche vorbeifliegen und dort auch ihre Triebwerke feuern, damit sie halt dann Material von der Oberfläche wegbläst und wir halt sehen, was drunter ist. Das heißt, wir können da jetzt nichts aufsammeln, wir können da nicht landen, wir können da nicht bohren, aber wir können zumindest einmal hinfliegen, so den Staub wegpusten und schauen, was da unter der Oberfläche ist von dem Asteroid. Und vor allem haben wir die einmalige Möglichkeit, wirklich zu schauen, was die nahe Begegnung mit einem großen Himmelskörper, eben der Erde, mit einem kleinen Asteroid macht. Weil das sind ja auch keine massiven Felsbrocken, das sind ja auch teilweise eher so lose Geröllhalden. Und wenn die wirklich so nah an die Erde rankommen, dann wird die Gravitationskraft das sicherlich das ein oder andere anstellen. Und das werden wir tatsächlich beobachten können. Vor allem, weil wir es von der Erde aus nur schwer beobachten können. Natürlich werden wir alles, was irgendwie halbwegs teleskopische Kraft hat, zu dem Zeitpunkt dahin richten. Aber der Apophis wird nahe an der Sonne sein, wenn diese nahe Begegnung stattfindet.
Am Himmel, ne?
Ja, nach der nahen Begegnung. Also in den Stunden danach ist Apophis sehr nah an der Sonne dran und das können wir von der Erde aus nicht beobachten. Das ist das Problem. Da können wir unsere Teleskope nicht hinrichten, wenn die Sonne zu nah dran ist. Aber Osiris Apex wird da sein, wird das alles sehen können. Und wir werden dann eben wirklich sehen können, was passiert, wenn so ein Asteroid so nah dran kommt. Das ist durchaus nicht nur interessant an sich, sondern auch relevant, wenn wir einschätzen wollen, was wir denn machen würden, wenn der doch mal zu nahe kommt und einschlägt. Dann müssen wir ihn irgendwie abwehren. Und wenn wir da vorher genau wissen, wie sich der verhält, wenn er in die Nähe kommt, dann können wir viel bessere Maßnahmen zur Asteroidenabwehr treffen. Also das wird eine sehr, sehr coole Mission werden.
Könnte es sein, dass sich da irgendwas löst und Richtung Erde fliegt?
Schwer zu sagen. Also es kann schon sein, ob es Richtung Erde fliegt, weiß ich nicht, weil das bewegt sich auch mit der
Oder es könnte Osiris Apex könnte quasi eine aufs Maul kriegen von einem Stück von dem Asteroiden, oder?
Das ist noch wahrscheinlicher als das andere, weil das, was sich löst, das fliegt ja dann auch mit 7,5 Kilometer pro Sekunde an der Erde vorbei. Das müsste irgendwie abgebremst werden und in 30.000 Kilometer Höhe ist jetzt nicht so viel Atmosphäre, dass da noch was abgebremst wird. Also ich würde sagen, da ist jetzt keine Chance, dass großartig Zeug auf die Erde rauffällt. Also wird schon irgendwie ein bisschen Staub übrig bleiben, der im Laufe der Jahre, Jahrzehnte irgendwie mal vielleicht irgendwie in die Nähe der Atmosphäre kommt, aber nein, also da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Okay.
Es sei denn, die Raumsonde fliegt dagegen, dann kann natürlich schon was passieren. Dann kann sie die Richtung ändern von dem Zeug, das irgendwie wegfliegt, aber glaube ich auch nicht.
Aber auch jetzt nicht so dramatisch. Also dann vielleicht ändert sich's irgendwie dann für die zukünftigen Vorbeiflüge. Aber die Bahn wird sich natürlich auch stark ändern, oder?
Genau, aber das wissen wir schon. Also da wissen wir mittlerweile, also wir wissen natürlich nicht exakt, wie sie sich ändern wird, weil das halt sehr, sehr komplexe Prozesse sind. Aber wir wissen, dass die physikalisch mögliche Änderung, die bei so einer nahen Begegnung stattfinden kann, dass die physikalisch mögliche Beänderung, egal wie sie stattfindet, sie wird auf jeden Fall so sein, dass der Asteroid nicht in Zukunft auf die Erde fliegt. Also auch bei der nächsten Runde, wenn er vorbeikommt, wird er nicht die Erde treffen, egal was jetzt passiert bei dieser 229er Begegnung.
Also wenn man die Ungenauigkeit in die Rechnung mit einbezieht und schaut, was kann quasi maximal passieren in jede Richtung, dann kommt das trotzdem nicht irgendwie nah an die Erde dran, das Ding.
Genau, das war ja immer das frühere Problem, dass man nicht exakt vorhersagen konnte, wie diese Nahbegegnung ablaufen wird und es halt eine gewisse kleine Wahrscheinlichkeit gab, dass er dann bei der nächsten Runde auf einer Kollisionsbahn ist. Aber das haben wir mittlerweile ausgeschlossen, weil er eben schon in der Vergangenheit nahe, vergleichsweise nahe vorbeikam und da hat man ihn dann mit Teleskopen von der Erde sehr genau beobachtet, vermessen können und so. Und mittlerweile wissen wir eben, dass alles, was jetzt passiert, wird nicht dazu führen, dass er in den nächsten Jahrhundert irgendwie auf uns trifft. Danach können wir es nicht genau sagen, aber ja, das ist uns ja wurscht, was danach passiert.
Genau.
Ja, und vielleicht kriegen wir noch mehr Daten, denn eventuell wird es auch eine europäische Mission geben. Die ESA plant, also planen tut man immer gerne in der Raumfahrt, aber umsetzen nicht so dringend dann, aber zumindest plant die ESA aktuell eine Mission mit dem schönen Namen, du darfst dann das Akronym raten, die Rapid Apophis Mission for Space Safety.
Space Safety. Ramsch.
Fast Ramses. Sie haben da irgendwo noch ein E von Space mit reinnehmen müssen, dass sie Ramses rauskriegen bei Rapid Apophis Mission for Space Safety. Das wird eine Mission sein, wenn sie dann umgesetzt wird, die im Wesentlichen nochmal die Technologie aufträgt, die schon für Hera eingesetzt worden ist. Hera.
Ich wollte gerade sagen, sollen sie doch gleich Hera schicken. Die ist ja wahrscheinlich auch ungefähr dann fertig, oder?
Ja, also Hera ist ja die Mission, die zu dem Asteroid fliegt, wo die NASA vor ein paar Jahren was draufgeschmissen hat. Die DART-Mission, da ist man zu dem Asteroid Didymos und Dimorphos, Doppelasteroid geflogen, hat da was draufclashen lassen, um zu schauen, ob sich die Umlaufbahn verändert. Hat funktioniert und Europa schickt jetzt ein paar Jahre später Hera hinterher, um nochmal genau nachzuschauen, weil das konnte DART nicht mehr, weil die ist ja draufgeclasht. Und weil man eh schon gedacht hat, wir haben jetzt eine Mission gebaut, die Asteroiden aus der Nähe anschaut, dann können wir das Gleiche nochmal ja, so ähnlich, ein bisschen billiger bauen. Dann schickt man das zu Apophis.
Und diesmal auch, während er da ist, genau. Oder auch erst ein paar Jahre später?
Nein, also diesmal wollen sie schon pünktlich da sein. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, dass sie es noch billiger machen. Das ist dann die SATIS-Mission und ich konnte nicht rausfinden, was SATIS bedeutet. Ist auch irgend so ein ägyptischer Göttername, aber ich hätte nicht gefunden, für was es das Akronym sein soll, wenn es denn eins ist. Das ist dann so wirklich die Sparversion. Das wird dann so ein kleiner CubeSat sein, der halt sich Apophis anschauen geht.
Wir werden uns den also genauer anschauen. Ja.
Auf jeden Fall werden wir uns den anschauen. Und 2029 sind wir hoffentlich auch noch da, um uns das anzuschauen. Und wenn es dann noch Podcasts gibt und wenn es unseren Podcast noch gibt, dann schauen wir es uns vielleicht gemeinsam an.
Auf jeden Fall. Da machen wir irgendein Event, machen wir irgendeine Party.
Das wird dann wahrscheinlich auch, wenn man alle Verzögerungen mit einbezieht, auch gerade wahrscheinlich die Zeit sein, wo Artemis am Mond landet, wenn es denn wirklich mal passieren sollte. Da wird es dann einiges geben.
Ja, glaubst du wirklich, dass es noch so lang dauert?
Ich weiß es nicht, man weiß es nicht.
Ja, das stimmt, ne? Man weiß es nicht. Ja. Also, aber vielleicht wird es schon Artemis 4 immerhin.
Aber es wäre cool, da könnte man schon eine Science-Fiction draus machen. Ja? Der Asteroid Apophis schlägt doch auf der Erde ein und die einzigen Überlebenden sind dann nur die paar Hanseln, die noch im Lunar Gateway rumsitzen.
Ui.
Nein, also selbst wenn, also Apophis ist 340 Meter groß, wenn der einschlägt, wäre schon eine gewaltige Katastrophe, das wäre schon nicht schön, aber bei Weitem nicht so schlimm, dass ein Weltuntergang stattfindet. Also wo auch immer das Teil runterkommt, da möchte man nicht sein, aber es wäre jetzt nicht etwas, was globale Folgen hätte. Also es wäre eine große Katastrophe, lokale, regionale Auswirkungen, also wirklich so Städte, Großraum, Bundesländer, die wären beeinträchtigt, aber die Welt als Ganzes kann Apophis, obwohl er der Asteroidengott des Chaos ist, nicht vernichten. Das schafft das Teil nicht.
Danke, danke. Ja, ja, wie groß müsste es sein? So ein Kilometer,
ein Kilometer
ungefähr, oder? Ab ein Kilometer.
Ist so, Faust hängt vom Material natürlich ab und so weiter. Also wenn Apophis komplett aus Metall wäre, was er nicht ist, dann 340 Meter Durchmesser Metall drum, wenn das auf die Erde clasht, natürlich wird auch reichen, aber ist
auch
es nicht.
Blöd. Also, ja.
Nein, aber ein Kilometer ungefähr, das ist so die, da fängt es an, wirklich so globale Katastrophe zu werden.
Mhm.
Also das tut uns Apophis nicht an, aber wie gesagt, er fällt ja eh nicht auf die Erde, passiert ja nicht.
So sehr wir es uns auch wünschen würden, nein, wünschen wir uns natürlich überhaupt nicht, aber es ist schon ziemlich cool, das Ding auch einfach wirklich sehen zu können, oder? So als, zwar als Punkt, klar, ja, man darf sich da jetzt auch nicht zu viel vorstellen, managing expectations, aber trotzdem cool. Weißt du, wie lang er zu sehen sein wird eigentlich?
Oh, gute Frage, nee, keine Ahnung, aber wie gesagt, 7,5 Kilometer pro Sekunde, der ist schnell wieder weg.
Der ist schnell wieder weg, ja. Naja, man wird ihn dann wahrscheinlich, also dann nicht mehr mit freiem Auge, aber natürlich mit Fernglas oder mit einem kleinen Teleskop noch wesentlich länger sehen können, aber.
Das wird man auf jeden Fall sehen können, ja.
Wir werden euch ja up to date halten.
Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit.
Zeitnaher, ja.
Genau.
Ja, spannend.
Apropos up to date. Evi ist immer noch unterwegs auf ihrer Reise durch die Science-Fiction-Welten. Science Frames gibt's nach dem Sommer wieder und bis dahin ist Evi unterwegs, reist durch die Welten der Science-Fiction und schickt uns von dort Audio-Postkarten und erzählt uns, wo sie ist, ohne zu verraten, wo sie ist. Das heißt, das müsst ihr raten und das ist das schon angesprochene Gewinnspiel. In dieser und noch in der nächsten Folge und in den beiden Folgen, die davor waren, gab es Audio-Postkarten von Evi, das heißt insgesamt 4 Stück, in jeder Folge ein anderer Ort. Und wenn ihr alle Orte erraten habt oder auch nur ein paar davon erraten habt, dann schickt uns das, was ihr erraten zu haben glaubt, an hello@dasuniversum.at bis 31. August. Dann gibt's vielleicht schöne Preise für euch, wenn ihr richtig geraten habt. Wir werden eins der neuen Bücher von Ruth verlosen, alte Bücher von mir, vielleicht auch ein paar Eintrittskarten für die Science Busters und andere Sachen, die wir vielleicht bis dahin noch finden. Aber damit das überhaupt passieren kann, müsst ihr erraten, wo Evi sich rumtreibt. Und um das erraten zu können, kommt jetzt hier Evis dritte Postkarte.
Liebe Ruth, lieber Florian. Ui, ich bin voll vom Weg abgekommen und habe mich irgendwie total verflogen. Jetzt bin ich in einem sehr abgelegenen Teil des Universums. War dann heilfroh, als ich einen Planeten quasi right in the middle of nowhere gefunden habe, um nach dem Weg zu fragen. Aber das war vielleicht seltsam. Zuerst fand ich es toll dort, dieser Planet ist ein lebendiges Wunder. Die Pflanzen und Bäume haben die wunderbarsten Farben und Formen. Und die Landschaft ist wie ein Kunstwerk, das ständig in Bewegung zu sein scheint. Ein Paradies. Es ist, als ob der ganze Planet selbst eine riesige, lebende Kreatur wäre. Was auf den zweiten Blick dann auch irgendwie seltsam ist und wirklich strange war aber, dass auf dem Planeten genau ein Typ leben dürfte. Ich sah zwar eine Art Assistentin oder so, aber die hielt sich recht versteckt. Auf jeden Fall glaubt der Typ wohl, er sei der Größte. Minderwertigkeitskomplexe hat der keine. Anfangs war er noch ganz nett, aber als er dann anfing, irgendwas über einen Sohn zu faseln, den er sucht, habe ich mich entschuldigt und bin weiter. Was für ein Freak. Liebe Grüße, Evi.
Ja, ich habe schon gesagt, die Rätsel werden nicht leichter. Aber wenn man den Film gesehen hat, wo dieser Himmelskörper drin vorkommt, dann weiß man es vielleicht. Hast du eine Idee?
Ich habe eine ganz vage Erinnerung, aber das kann auch sein, dass ich es mir einbiege. Aber ich kann mir auf jeden Fall jetzt so spontan an den Namen nicht mehr erinnern. Aber es kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den Film habe ich doch irgendwie gesehen.
Ja, das ist durchaus möglich. Den Film kann man gesehen haben. Den haben viele Menschen gesehen.
Der ist aber schon älter, oder?
Ja, na, tun wir nicht spoilern, tun wir nicht verraten, aber.
Okay.
Ich glaube.
Du wirst es mir ja gleich verraten nachher. Insofern brauche ich nicht so lange warten wie ihr.
Ja, aber ich glaube, ich weiß, welchen Planeten du meinst. Aber schauen wir mal.
Ah, okay. Aber der ist es nicht.
Das sage ich auch nicht. ihr habt noch genug Zeit zum Rätseln. Wie gesagt, bis 31. August Mitternacht könnt ihr uns eure Antworten schicken. Wie gesagt, wartet am besten, bis alle 4 Postkarten von Evi durch sind. Das heißt, wartet noch, bis die nächste Sommerfolge durch ist. Dann schickt uns gesammelt eure Antworten und dann schauen wir.
Ja, also wer jetzt bei jedem Ding, ein E-Mail schreibt, ah, ich weiß, haha, der wird hintangereicht.
Nein, das machen wir auch nicht.
Dann ist unsere Mailbox voll.
Das machen wir auch nicht.
Aber geduldet euch, wartet, bis alle Postkarten durch sind und schickt uns dann eure Lösungen oder eure versuchten.
Genau, und wie gesagt, nochmal, es ist nicht der Name des Films gesucht, wo das Ding vorkommt, sondern der Name des Himmelskörpers. Genau, den wollen wir wissen. Auf was ihr auch noch warten müsst, ist der namentliche Dank. Weil wir freuen uns ja immer, wenn ihr uns was spendet, wenn ihr uns Geld überweist, über PayPal, über Steady, über Patreon. Das ist gut, weil dann macht die Arbeit hier am Podcast auch finanziell ein bisschen Sinn für uns. Und wir können ein paar Sachen bezahlen, die wir so oder so bezahlen müssen, aber dann müssen nicht alles wir bezahlen. Und deswegen freuen wir uns, wenn das tut. Und deswegen bedanken wir uns normalerweise auch dafür. Das tun wir auch jetzt. Wir können uns nur namentlich nicht bedanken, weil wir diese Folge, wie schon gesagt, Ende Juni aufnehmen. Und falls ihr uns zwischen Ende Juni und jetzt Geld überwiesen habt, dann freut uns das. Aber wir wissen es jetzt noch nicht und können uns das heißt erst nach dem Sommer dafür bedanken, was wir dann noch tun werden.
Geduldet euch. Und bis dahin
haben wir die Folge auch erledigt und freuen uns auf die nächste und vorerst letzte Sommerfolge. Vielleicht kommen noch ein paar, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall eine Sommerfolge kommt noch und die hört ihr in 2 Wochen. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Macht es gut.